Die Schriftlesung ist heute das erste Buch Mose, das Buch Genesis, Kapitel 43, und ich lese uns die Verse 1 bis 15. Kapitel 43 im Buch Genesis, die Verse 1 bis 15. Dies ist das Wort des Herrn. Aber die Hungersnot lastete auf dem Land. Und es geschah, als sie alles Korn aufgezehrt hatten, das sie aus Ägypten hergebracht hatten, da sprach ihr Vater zu ihnen: Geht und kauft uns wieder ein wenig Speise. Aber Juda antwortete und sprach zu ihm: Der Mann hat uns ernstlich bezeugt und gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Wenn du nun unseren Bruder mit uns sendest, so wollen wir hinabziehen und dir Speise kaufen. Wenn du ihn aber nicht gehen lässt, so ziehen wir nicht hinab. Denn der Mann hat zu uns gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Da sprach Israel: Warum habt ihr mir das zuleide getan, dem Mann zu verraten, dass ihr noch einen Bruder habt? Sie sprachen: Der Mann forschte so genau nach uns und unserer Verwandtschaft und sprach: Lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Da gaben wir ihm Auskunft, wie es sich verhielt. Konnten wir denn wissen, dass er sagen würde, bringt euren Bruder herab? Und Judas sprach zu seinem Vater Israel: Gib mir den Knaben mit. So wollen wir uns auf den Weg machen, damit wir leben und nicht sterben, wir und du und unsere Kinder. Ich will für ihn bürgen. Von meiner Hand sollst du ihn fordern. Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und ihn vor dein Angesicht stelle, so will ich die Schuld tragen vor dir mein ganzes Leben lang. Wenn wir nicht gezögert hätten, so wären wir gewiss jetzt schon zweimal zurückgekehrt. Da sprach ihr Vater Israel zu ihnen: Wenn es denn doch sein muss, dann macht es so. Nehmt in eure Säcke von den berühmtesten Erzeugnissen des Landes und bringt sie dem Mann als Geschenk. Ein wenig Balsam, ein wenig Honig, Tragakant und Ladanum, Pistazien und Mandeln. Nehmt auch den doppelten Betrag Geld mit euch und erstattet das zurückerhaltene Geld, das oben in euren Säcken war, eigenhändig wieder. Vielleicht war es ein Versehen. Und nehmt euren Bruder mit, macht euch auf und kehrt zu dem Mann zurück. Und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch euren anderen Bruder wieder mitgibt und Benjamin. Ich aber, wenn ich doch der Kinder beraubt sein soll, so sei ich ihrer beraubt. Da nahmen die Männer dieses Geschenk und doppelt so viel Geld mit sich und auch Benjamin. Und sie machten sich auf und reisten hinab nach Ägypten und traten vor Josef. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Wir befinden uns immer noch bei den Ereignissen von Josef. Und wir haben das letzte Mal schon begonnen zu sehen, wie Gott auch in den Herzen dieser einzelnen Brüder und der einzelnen Männer, auch im Herzen Jakobs, wirkt und er sie verändert. Und ich glaube, wir alle können uns in gewisser Weise die Situation so vorstellen. Wir alle haben es in der Art und Weise schon erlebt, auch die Kinder unter uns. Du erinnerst dich vielleicht an deine Schulzeit, wenn du einen Mathe-Test schreibst und du musstest hart lernen, es war eine wichtige Arbeit und du hast hart gelernt und dann sitzt du in der Schulstunde, in der Prüfungsstunde und du schreibst deine Mathearbeit und konzentrierst dich und bist so fokussiert auf die richtige Antwort und rechnest und rechnest. Und dann kommt der Lehrer so an deinen Tisch, schaut dir so etwas über die Schulter und sagt dann: Das würde ich mir nochmal anschauen. Und du sitzt da völlig aufgeregt und denkst: Was habe ich falsch gemacht? Wo ist der Fehler? Was kann ich tun? Und in gewisser Weise, ihr Lieben, sind wir in diesem Prüfungsraum, wo Juda, wo Jakob, wo Josef geprüft werden. Und wir sind es, die ihnen sozusagen über die Schulter schauen und sagen können: Wie ist dein Stand? Ich schau mal, wie es bei dir gerade aussieht. Und ich habe es vorher gerade gehört, dass heute schauen wir uns die Prüfung Judas an, die Prüfung Jakobs und die Prüfung Josefs. Und haben wir das nicht das letzte Mal schon begonnen oder damit angefangen? Und ja, das haben wir. Aber es gibt auch Prüfungen, die manchmal länger dauern, die nicht nur 45 Minuten gehen, wie in der Schule, sondern die über Jahrzehnte hinweggehen. Und hier sehen wir dieses Ereignis, wie Gott in dem Leben dieser Männer wirkt und diese Prüfung nicht schnell vorbei ist, sondern sich wirklich in die Länge zieht. Gott arbeitet langsam in dem Herzen dieser Männer und er wirkt in ihnen gemäß seinem Zeitplan. Schau auf Josef, über 20 Jahre musste er leiden, musste all diese Prüfungen durchleben, von seinem Vater gestohlen, gekidnappt, von seinen Brüdern verkauft, als Sklave nach Ägypten und dort im Haus Potiphas eine kurze Zeit regiert und dann wieder im Gefängnis gelandet und aus diesem Gefängnis als Herrscher Ägyptens heraus hervorgehoben und nun befindet er sich wieder in der Prüfung mit seinen Brüdern. Gott arbeitet langsam gemäß seinem Zeitplan. Und es ist wirklich so erstaunlich, dass wenn wir uns die Prüfung anschauen und auch die Brüder Josefs anschauen, wie das Wort Gottes uns nahe bringt, als sie sich in der Situation finden und Josef sie so hart und streng behandelt, dass sie plötzlich merken, was passiert uns hier? Und wir sehen in dem Wort Gottes, wie sie beginnen, über Gott nachzudenken, was vorher völlig fremd war. Sie beginnen zu fragen, was tut uns Gott hier an? Und sie beginnen, und wir sehen, wie ihr Denken verändert wird in diesen ganzen Prüfungen und Situationen. Und so gehen wir gemeinsam in den Prüfungsraum dieser Männer. Und wir wollen die Frage stellen, und sehen, wie sie antworten in Bezug auf die Frage, ist die Buße aufrichtig? Ist ihre Buße aufrichtig? Und wir wollen zuerst auf Judas schauen. Judas, er ist sicherlich im Fokus und du siehst es auch in den Versen 1 bis 10. Du siehst es, wie Judas mit seinem Vater spricht. Und es ist, das würden wir nicht erwarten von Judas, wenn wir vor allem seine Vergangenheit vor Augen halten, wie respektvoll er mit seinem Vater redet und gleichzeitig bestimmt, er wusste, was erwartet wird. Er wusste, wir können nicht zu diesem Mann gehen, denn er hat so klar gesagt, wir werden sein Antlitz nicht sehen, wenn Benjamin, unser Bruder, nicht da ist. Vater, wir können nicht. Er hat es so deutlich gesagt, es gibt keinen anderen Weg. Und wir sehen und haben es schon gesehen, wie er hier auch auf Christus weist. Aber du siehst, er sagt immer wieder, der Mann hat gesagt. Und Jakob, er stellt die Frage, warum habt ihr ihm so viele Details gegeben? Warum habt ihr ihm verraten, dass ihr noch einen jüngeren Bruder habt, der nicht bei euch ist? Und Judas antwortet ganz ehrlich und einfach und aufrichtig und sagt, Vater, wie hätten wir wissen sollen? Wie hätten wir wissen sollen, dass die Konsequenzen sind, dass es hierhin führen wird, dass er unseren jüngsten Bruder sehen möchte. Wie könnten wir wissen? Und ihr Lieben, ist es nicht so manchmal mit dem Wort Gottes? Wenn das Wort Gottes ausgeht und das Wort Gottes in Kraft gepredigt wird und der Heilige Geist das Wort Gottes nimmt und es in unseren Herzen anwendet, ist es nicht so, dass wir in gewisser Weise entblößt werden vor dem Herrn, wenn er diese Fragen stellt, hast du einen Vater? Wo ist dein Bruder? Und wir sehen, wie das Wort Gottes in der Kraft ausgeht und manchmal wirkt es auf uns, als ob der Prediger weiß, wovon er redet, als wenn ihm irgendjemand ein Geheimnis verraten hat. Der Heilige Geist ist es, der unser Herz entblößt vor dem Wort Gottes. Der Prediger, er weiß nichts. Er kennt keine Details. Ich erinnere mich an die Situation, Spurgeon hat es erzählt, als er gepredigt hat, das Wort Gottes und Ahab und Isabel. Und einmal kam eine Frau in den Gottesdienst, die eher selten zu Besuch war und sie wollte auch nicht, dass man sie erkennt und hatte so einen Deckmantel oder einen Hut aufgehabt und wollte nur hinten reinschleichen, sich hinsetzen und Spurgeon in seinem Predigen, er spricht von Ahab und er erhebt seine Hand und sagt, du Isabel glaubst, Gott sieht dich nicht. Und diese Frau ist gerade beim Eingang und fühlt sich so ertappt. Sie fühlt sich so ertappt. Und sie kommt später zu Spurgeon und fragt, hat dir jemand gesagt, dass ich heute kommen werde? Er sagt, nein, nein. Und das ist, wie das Wort Gottes manchmal wirkt, nicht wahr? Wie das Wort Gottes in Kraft ausgeht und unser Herz entblößt, sodass wir meinen, jemand hat uns verraten. Aber es ist der Heilige Geist, der diese Fragen stellt, um dich zu prüfen, um dich zu entblößen, wie du vor dem Herrn stehst. Und die Frage ist, hat sich Judah verändert? Hat Judah die Barmherzigkeit Gottes gesehen? Wandelt er in der Neuheit des Lebens, im Gehorsam zu Gottes Wort? Und wir sehen hier, in dem, was Judah auch sagt und offenbart, schau, wenn du dir das vor Augen hältst, hier ist Judah. Wir kennen Judah. Wir wissen, was das für ein Mann ist, wenn du an Kapitel 38 denkst. Als das Kapitel eingeleitet wird und wie er wegzieht von seinen Brüdern, wegzieht von der ersten Gemeinde, wie er weltliche Freunde bekommt und eine weltliche Familie hat. Er verlässt die Gemeinde und er lebt sein Leben für sich. Und Gott, er hat eine Frau, er bekommt Söhne und der erste Sohn Ger, er sündigt gegen Gott und Gott richtet ihn zugrunde, er tötet ihn direkt. Onan, das Gleiche mit seinem zweiten Sohn. Er sündigt gegen den Herrn und Gott tötet ihn. Und wir fragen uns, Judah, was bist du für ein Vater? Wir sehen kein Leid, kein Trauer. Wir wissen nicht, wie du Judah gehandelt hat. Wir sehen nicht, wie Judah Fürsorge und Verantwortung für seine Familie getragen hat. Und wenn wir uns vor Augen halten, was sein Verhältnis damals zu den Söhnen ist, in Kapitel 38, mit Tamar, wie er gelebt hat, bis das Wort Gottes zu ihm ausgeht durch Tamar und er erkennen muss, sie ist gerechter als ich. Gott hat angefangen, im Herzen Judas zu arbeiten. Und nun kommst du zu Kapitel 43 und du siehst, wie Judas spricht. Du siehst, wie er sagt, Vater, vertrau mir Benjamin an. Ich werde für ihn Verantwortung tragen. Vater, ich will Bürge sein für ihn. Wenn irgendwas ihm widerfährt, rechne es mir an. Ich will seine Schuld tragen. Und er schließt diesen Bund und übernimmt diese Verantwortung, die eigentlich Benjamin tragen müsste, aber Judah stellt sich vor Benjamin und wir sehen hier, wie er auf Christus zeigt. Und wenn du dir vor Augen hältst, Genesis 38, in keinem Ereignis des Lebens Judah ist Judah seinem größeren Sohn, dem Herrn Jesus Christus, unähnlicher als in Kapitel 38. Das sind wie zwei Welten. Aber hier in Kapitel 43 siehst du, dass Judah nirgends ähnlicher ist dem Sohn aus dem Stamm Judah, dem Löwen aus dem Stamm Judah, als der Herr Jesus in dem Bund der Erlösung vor der Grundlegung der Welt, als er in der Dreieinigkeit, in dieser Vollkommenheit gesagt hat, Vater, vertraue du mir dieses Volk deines Eigentums an. Ich werde für sie Bürger sein. Ich werde für sie da sein. Ich werde ihre Schuld tragen und ich werde sie heimbringen. Das ist der Bund der Erlösung vor der Grundlegung der Welt. Christus ist unser Stellvertreter. Christus ist unser Bürger. Und hier sehen wir das in Juda dargestellt und ausgelebt. Wie wunderbar zu sehen. Wie wunderbar zu sehen, dass hier etwas passiert. Und ihr Lieben, was für eine andere Hoffnung haben wir als diesen Bund der Erlösung in Christus? Als zu sehen, dass wenn Christus nicht für mich ist, dann ist alles verloren. Und wie wunderbar ist es zu sehen, dass Christus für uns ist, Immanuel, Gott mit uns. Und er hat am Kreuz die Schuld getragen. Er ist unser Bürger. Er ist unser Stellvertreter. Was für eine Hoffnung wir in Christus haben. Und wie hat es jemand wunderbar formuliert, wenn Christus nicht jeden einzelnen seiner Erlösten, nicht jeden einzelnen seines Volkes heimbringt, dann verliert er mehr als wir. Wir mögen unsere Seele verlieren. Er verliert seine Ehre. Und seine Ehre ist größer als wir. Er wird sein Volk heimbringen. Was für eine Hoffnung, ihr Lieben. Was für ein festes Fundament wir haben. Wir haben das Wort Gottes, die Verheißung in seinem Bund, das Erlösungsblut des Herrn Jesus Christus. Und wir schauen hier auf Juda und sehen auch sein Verständnis. Schau, die Kinder damals in Genesis 38, seine Söhne scheinen ihm so gleichgültig zu sein. Und hier spricht der Vater, vertraue mir Benjamin an, damit wir leben, damit du lebst und unsere Kinder, wie seine Gesinnung verändert ist, wie er nicht mehr über sich selbst denkt. Wie wunderbar zu sehen. Und wir schauen auf den Zwischenstand der Prüfung Judas. Und Judas Stand ist gut. Er tut gut in der Prüfung. Lass uns zu Jakob kommen. Lass uns auf Jakob schauen. Jakob, er hatte keinen guten Start. Wir sehen, wie viel er vergessen hat von dem, was er eigentlich schon gelernt haben muss, nicht wahr? Jakob hat so viel, es ist, als ob sein Sinn verblendet war. Wenn du das Kapitel zuvor anschaust und siehst, wie Jakob, er sieht die Hungersnot, er sieht seine Familie, die Streiterei, er sieht den Verlust seines Sohnes Josefs, Simeon, jetzt auch noch Benjamin, und er ruft aus, alles ist gegen mich. Das ist kein guter Start. Und Jakob, er hat nicht gut angefangen. Aber so langsam beginnt sich der Nebel zu lichten. Und das ist so ein wunderbares Bild, wenn du gerade im Frühling oder im Herbst so früh morgens rausfährst und du merkst, wie der Nebel alles eigentlich den Blick zumacht. Und wenn die Sonnenstrahlen hindurchkommen und plötzlich der Nebel sich lichtet und du siehst. Und hier wirkt es so bei Jakob. Beim Prüfungsbeginn, und du kennst es, wenn du eine Prüfung hast, die Kinder kennt es, was ist das Erste, was ihr machen müsst? Wenn ihr ein Prüfungsblatt bekommt, schreibe deinen Namen obendrauf, nicht wahr? Schreibe das Datum obendrauf, damit der Lehrer das auch zuordnen kann. Und es wirkt so, dass Jakob bei Prüfungsbeginn auf sein Prüfungsblatt seinen Namen schreibt. Jakob, das bin ich. Und jetzt streicht er den Namen durch und sagt nicht Jakob, Israel. Israel ist mein Name. Und das sehen wir so wunderbar. Seit Genesis 37, seit Kapitel 37, Vers 12, als Israel Josef zu den Brüdern gesandt hat, lesen wir nicht mehr von dem Namen Israel. Es ist, als Jakob spricht, nicht Israel. Und jetzt beginnen wir in diesem Kapitel wieder von Israel zu lesen, dem Fürst Gottes. Es ist wie ein Mann, der aus dem Schlaf erwacht ist. So wirkt es auf uns. Du solltest nicht während der Prüfung schlafen, sondern du solltest aufmerksam sein. Und hier steht, sehen wir, wie der Patriarch wieder auf seine Beine gestellt wird. Wie er seinen Stab rechts wieder in seiner Hand hält. Und wie er seinen Blick auf die lebendige Stadt Gottes richtet. Jakob, er steht wieder auf seinen Beinen. Er ist Israel, der Fürst Gottes. Und Jakob, wo sehen wir das? Wenn du in die Verse 11 oder ab Vers 11 schaust, du siehst es, nachdem Juda ihm erklärt hat, dass Benjamin muss mit uns gehen. Und er sagt, wenn es denn doch sein muss, dann macht es so. Er gibt ihnen nun klare Anweisungen. Er sieht, es gibt keinen anderen Ausweg. Und er beginnt, seine Verantwortung als Vater Israel zu übernehmen und gibt ihnen klare Anweisungen. Nimmt Geschenke mit. Nimmt das Beste vom Land mit. Nimmt mehr Geld mit. Vielleicht was versehen. Gibt es zurück. Eigenhändig. Kümmert euch um alles. Und dann kommt er zum Vers 13. Und das wird wohl die schwierigste Anweisung für ihn gewesen sein. Nimmt Benjamin mit. Nimmt meinen Jüngsten mit euch. Und schau, was er sagt. In Vers 14 beginnt er zu beten. Und er sagt, und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er auch euren anderen Bruder wieder mitgibt. Und Benjamin, ich aber, wenn ich doch der Kinder beraubt sein soll, so sei ich ihrer beraubt. Es steht auf seinen Beinen Israel und sein Blick ist auf Gott gerichtet. Und hier liest du die gleiche Verheißung, die Abraham bekommen hat. Hier siehst du den gleichen Glauben, den Abraham erlebt hat, als er auf den Berg Moria gegangen ist und seinen Sohn Isaak opfern musste. Und er wusste, Gott wird seiner Verheißung treu sein und Gott wird ihn aus den Toten zurückerwecken. Und hier siehst du den gleichen Glauben in Jakob. Er sagt, Gott der Allmächtige, er wird Sorge tragen. Und wenn ich meiner Kinder beraubt bin, so bin ich ihrer beraubt. Aber Gott ist mit mir. Und das genügt. Und das genügt. Wir sehen den gleichen Glauben in Abraham und in Jakob, in Israel, dass Gott fähig ist, Tote zu erwecken. Und er sagt, nehmt Benjamin, geht alle. Wenn es Gott gefällt, wird er euch zurückbringen. Und wenn ich meiner Kinder beraubt bin, so sei ich ihrer beraubt. Wir sehen, was für eine demütige Unterordnung Israels hier offenbart unter die Hand Gottes. Und für Eltern ist das nicht einfach. Für Eltern ist das nicht einfach. Vor allem, wenn wir sehen, wohin unsere Kinder gehen. Und wir sehen hier diesen deutlichen Kontrast zwischen Jakob und Israel. Schau, Jakob sagt, meine Kinder sind nicht mehr. Israel sagt, nimm Benjamin mit euch. Jakob sagt, nichts habe ich mehr übrig. Israel sagt, nehmt vom Besten, vom Land, Balsam, Honig, Geschenke. Jakob sagt, alles ist gegen mich. Israel sagt, Gott, der Allmächtige, sei mit euch. Jakob sagt, ich gehe mit grauem Haar hinab in das Totenlager. Israel sagt, wenn ich der Kinder beraubt bin, bin ich ihrer beraubt. Aber ich übergebe alles Gott. Ihr Lieben, manchmal ist das für uns schwierig, nicht wahr? Manchmal gehen wir durch Prüfungen, die ähnlich sind wie die Prüfungen Jakobs. Und wir sehen den Schmerz, das Leid. Und wisst ihr, was wir hier sehen? Ganz praktisch. Wir brauchen nicht eine Veränderung unserer Umstände. Aber wir brauchen unseren Blick, der gerichtet ist auf Gott. Auf El Shaddai, dem Allmächtigen, unserem Bundesgott. Auf ihn müssen wir unseren Blick richten. Und vielleicht hast du wie Jakob vergessen und musst erinnert werden und musst dich unter der Hand Gottes demütigen, auf Gott schauen und im Gebet zu ihm rufen, Herr, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Herr, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Unser Blick muss auf Gott gerichtet werden, nicht auf unsere Umstände. Und wir schauen auf den Zwischenstand von Jakob, von Israel. Und er ist wieder auf seinen Beinen. Und es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Lass uns zu Josef kommen. Lass uns zu Josef kommen. Josef, auch er ist im Prüfungsraum. In gewisser Weise ist er auch der Prüfer. Aber er ist auch in dem Prüfungsraum Gottes, nicht wahr? Und hier sehen wir, oder wir haben es auch schon gesehen, wie Josef in Geduld und Selbstbeherrschung geprüft wird. Und er ist immer noch in diesem Prüfungsraum Gottes. Und Gott stellt nun die Frage, bildlich gesprochen natürlich, diese Prüfungsfrage in Bezug auf brüderliche Liebe und Freundlichkeit. Josef, solltest du deinen Brüdern vergeben? Das ist die Frage für dich, Josef. Josef, deine Brüder, die dir solchen Schmerz hinzugefügt haben, die dich aus dem Haus deines Vaters geraubt haben, dich als Sklaven verkauft haben, die nichts von dir wissen wollten, die dich hassen und kein Wort mit dir geredet haben. Josef, solltest du diese deine Brüder freundlich behandeln? Solltest du ihnen vergeben? Du kennst sicherlich die Ereignisse aus dem Zweiten Weltkrieg und Corrie ten Boom. Und sie hat in ihrer Autobiografie von The Hiding Place, von diesen schrecklichen Ereignissen geschrieben. Und in ihrer Biografie erzählt sie auch von einer Situation, die sie erlebt hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Als damals die Niederlande von Deutschland besetzt war und ihre Familie Juden versteckt hat in Haarlem. Und die Deutschen haben sie gefunden und die ganze Familie wurde ins Konzentrationslager gebracht. Und sie und ihre Schwester nach Ravensbrück. Und nach dieser Zeit, 1947, war sie ja oft unterwegs und hat Vorträge von dieser Zeit erzählt und auch von der Vergebung in Christus gesprochen. Und sie war in München und hat auch dort einen Vortrag gehalten. Und nach diesem Vortrag sieht sie, wie, als die ganze Menge aufgestanden ist und ja zur Richtung Ausgang gegangen ist, dass ein Mann auf sie zugekommen ist. Ein Mann, der sich durch diese ganze Menge gedrängt hat und er hatte einen Hut auf, einen Mantel getragen und er kommt zur Corrie ten Boom und er sagt zu ihr und sie schaut diesen Mann an und sie erkennt und weiß, wer er ist. Er ist einer dieser Peiniger, dieser Wächter, der die Duschräume betrachtet hat oder die Duschräume überwacht hat. Und sofort sie beschreibt es, dass ihre Erinnerungen aus dieser Zeit, sie wurde sozusagen zurückversetzt in diesen großen Raum und die Deckenleuchten, die nur von der Decke hingen und diesem grauen Licht. Und du siehst da so einen Haufen elender Kleidung und Schuhe da rumliegen. Und er war einer der Peiniger und sie mussten alle nackt an ihm vorbeilaufen. Und sie erinnert sich an ihre Schwester Betsy, wie sie nur noch Haut und Knochen war, völlig abgemagert. Und sie starb kurz vor ihrer Freilassung. Und nun kommt dieser Mann auf sie zu und er erinnert sich nicht an sie, aber sie erinnert sich ganz sehr wohl an ihn. Und er sagt zu ihr, ich habe Ihren Vortrag gehört und Sie haben in Ihrem Vortrag Ravensbrück, das Konzentrationslager, erwähnt und ich war dort. Ich war einer der Wächter. Und seitdem bin ich Christ geworden. Christus hat mir vergeben. Aber ich wollte auch Sie fragen, Fräulein. Und er streckt ihre Hand aus und sagt, ich wollte aus ihrem Mund hören, können Sie mir vergeben? Und er streckt ihre Hand aus, seine Hand aus und sie versteht nicht, was gerade passiert. Sie denkt immer wieder und oder hält es immer vor. Und der Vers kommt ihr in den Sinn, wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergehen. Und es ist so ein innerer Kampf in ihr. Und sie sieht und sagt, ich kann ihm nicht vergeben. Wie kann ich ihm vergeben? Soll all das, was geschehen ist, der Tod meiner Schwester, mit dieser einfachen Frage vergessen sein? Und er hält die Hand aus und es kommt ihr vor, als wären Stunden vergangen und es waren nur Sekunden. Und sie kämpft innerlich, wie kann ich ihm vergeben? Und sie ruft diesen Vers, der Heilige Geist ruft diesen Vers in ihren Sinn. Und sie sagt, ich muss vergeben. Und sie beginnt zu beten, Herr, ich kann meine Hand mechanisch ausstrecken. Aber du musst die Gefühle geben. Und sie streckt diese Hand aus. Und als sich ihre Hände berührt und sie beschreibt es, dass dieser Strom, der in ihrer Schulter beginnt und durch ihren Körper fährt. Und als sie die Hände berühren, diese Kraft sichtbar ist und sie ruft aus, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen, mein Bruder. Und sie erkennt, dass die Heilung dieser Welt nicht an unseren Vergebungen hängt, nicht an unserer Güte und Barmherzigkeit, sondern an seiner, die des Herrn Jesus Christus. Wenn er uns befiehlt, unsere Feinde zu lieben, dann schenkt er mit ihm dem Gebot zugleich auch die Liebe selbst. Ihr Lieben, was lehrt uns das? Vergebung ist nicht leicht. Vergebung ist nicht leicht. Es gibt Zeiten, die so schmerzhaft sind, dass wir es kaum ertragen können und nicht wissen, wie wir das überwinden sollen. Und wir müssen auch unterscheiden und zwischen der Bereitschaft zu vergeben und dem Akt der Vergebung selbst. Die Frage ist, wenn dein Bruder Buße tut, wirst du ihm vergeben? Wie oft wirst du ihm vergeben? Und schau, wir kommen zurück zu Josef. Wir sehen diese emotionale Spannung in Josef, nicht wahr? Wir sehen, wie Josef bereit ist zu vergeben, als er später seinen Bruder Benjamin sieht. Und er schaut ihm in die Augen und fragt, bist du der Jüngste? Gott sei mit dir. Und er ist innerlich so bewegt, dass er rausgehen musste. Er kann seine Tränen nicht zurückhalten. Er ist bereit, ihnen zu vergeben, aber die Vergebung, der Akt selbst ist noch nicht vollbracht. Er muss sie noch prüfen. Er ist bereit, ihn zu vergeben. Und Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße führt? Schau, die Brüder, sie wissen nicht, dass Josef vor ihnen steht. Sie erkennen ihn nicht, aber Josef umgekehrt, er weiß sehr wohl, wer vor ihnen ist. Und er weiß, was er tut. Und sehen wir nicht das Gleiche mit dem Herrn Jesus Christus? Sehen wir nicht, wie unser Herr Jesus Christus so schlecht behandelt wurde, gepeinigt, geschlagen, auch von uns, dass wir unser Angesicht von Christus abgewandt haben? Wir haben ihn so schlecht behandelt und doch sagt das Wort, sie werden den sehen, den sie durchstochen haben. Die Brüder wissen nicht, wer vor ihnen steht. Und die, die Jesus gekreuzigt haben, sie wussten zu dem Zeitpunkt, viele wussten nicht, wen sie dort kreuzigen. Und hier versagt der Vergleich. Du und ich, wir wissen, wer Jesus Christus ist. Wir wissen es. In den ganzen Evangelien sehen wir immer wieder, wer er ist. Er ist bereit zu vergeben. Er ist voller Liebe und voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Und er wird niemanden von sich stoßen, der zu ihm kommt. Wir wissen, wer der Herr Jesus Christus ist. Die Brüder fragen später, hat dieser Mann Josef irgendwie hinterlistige Motive, um uns irgendwie zu hintergehen, uns zu bestrafen? Und er hat es nicht. Aber sie wussten es nicht. Und wir wissen es. Wir wissen, in Christus gibt es keine falschen Motive. Er ist so voller Liebe, so voller Gnade. Und er wird niemanden wegschicken, der zu ihm kommt. Das ist unser Herr Jesus Christus. Die Brüder, sie kommen schuldbeladen und mit schlechtem Gewissen zu Josef. Sie vermuten andere Motive. Aber in unserem Herrn gibt es keine falschen Motive. Reine Vergebung, wahre Vergebung. Und wir wissen es. Und darum komm, komm zu Christus und du wirst nicht weggeschickt werden. Amen.